Ja, vor der Predigt möchte ich uns noch Folgendes lesen aus Jesaja 9, die Verse 1 bis 6. Ich lese aus der Elberfelder. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihren Schultern, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt ihn seinen Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Es zu festigen und zu stürzen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Lieber Andi, ich möchte noch kurz für dich beten. Ja, lieber Vater, ich danke dir für Andi, dass du ihn heute gebrauchen möchtest als dein Werkzeug. Und ich bitte dich, lass du ihn ganz ruhig werden, schenk ihm die richtigen Worte, leg du ihm die richtigen Worte in den Mund und ja, mach ihn stark, gebrauche du ihn, schenk ihm ein offenes Herz und ja, danke, dass du ihn gebrauchen möchtest. Amen.
Amen. Uhr 11:02, ich bin gespannt, ob die Zeit heute reicht. Ich versuche, mich kurz zu fassen. Ich bin ja Lehrer und da muss ich euch ja ein bisschen herausfordern. Erste Frage an euch, wie viele Namen gibt es denn oder wie viele Vornamen gibt es denn in Deutschland, die durch die Standesämter eingetragen werden? Ich höre laut. 8.000, bietet jemand mehr? Wie 12? 12.000. Okay, noch jemand? 12,5. Bitte? 150.000? Über 50.000? Tatsächlich, es gibt über 50.000 Namen, die in Deutschland von Standesämtern. Ja, der hat mal bei mir Unterricht gehabt, das muss ich ja irgendwo niederspielen. Ist tatsächlich so, gell, Harry? 50.000, eben sind mir nicht ganz richtig, das sind über 500.000. Über 500.000. 500.000 Namen und es kommen jedes Jahr etwa 1.000 dazu. Giannis, Emma Tiger, Emily Extra oder Sundance, der Kreativität scheint keine Grenzen gesetzt zu sein. Auch hier tragen Individualisierung und die Globalisierung den aktuellen Entwicklungen Rechnung. Entscheidend ist, der Vorname, der darf dem Kind nicht schaden. Jetzt können wir überlegen, Emily Extra oder Sundance, ich weiß es nicht. Zweite Frage an euch, was ist denn der längste Name in Deutschland? In Buchstaben, sagen wir mal. Was meint ihr? 35, bietet jemand mehr oder weniger? So, ich lese euch vor. Franziskus, Pius, Augustinus, Benediktus, Ignatius, Herbertus, Leopoldus, Josephus, Lugerus, Ewald, Maria, Michael Graf von Merfelde. Genau 106 Buchstaben. Habt ihr euch auswendig gemerkt? Ich lese mal vor. Franziskus, Pius und so weiter. Ich höre auf. Karl Theodor, Maria, Nikolaus, Johann, Jakob, Philipp, Franz, Josef, Silvester, Freiherr von und zu Gutenberg macht sich, glaube ich, auch gut, oder? Also ich habe nur einen Namen, Andreas. Viele von euch haben auch nur einen Namen. Jo, eigentlich sind in Deutschland nur 5 Namen erlaubt. Es gibt aber so diese individuellen Ausnahmen, die die Standesämter dann tatsächlich eintragen. Ich glaube, wir halten uns besser an die deutschen Lieblingsnamen wie Emma, Hanna, Mia, Ben, Johann, Jonas und Leon. Wer als Eltern kennt das Problem nicht? Wie soll das Kind denn jetzt heißen? Wem könnte ich dabei aufs Füßchen treten, wenn ich das so oder so nenne? Gibt es den Familien oder den Namen schon in der Familie? Oh, da ist der Cousin dritten Grades, der hat auch ein Kind, das heißt Mia, kann ich das dann auch machen? Und vor allem ist den Eltern, uns als Eltern, der Name, der Bedeutung des Namens wichtig. Ja? Petrus, der Fels. Es gibt ganz viele andere Bedeutungen, die dahinter stecken. Man macht sich Gedanken darüber. Und dann kommt nachher dann vielleicht die Sundance und der Giannis oder wie auch immer dabei raus. Eltern haben es nicht leicht, ihren Kindern, ihren Sprösslingen Namen zu geben. Leichter wird es dann vielleicht, wenn, wie es in manchen Kulturen üblich ist, dass die Tochter nach dem Vornamen der Oma genannt wird oder der Sohn nach dem Vornamen des Opas, dann ist das relativ einfach, das setzt sich dann fort. Der Andy hier vorne, der kann ein Lied davon singen, sein Papa hieß auch Andreas, sein Opa hieß Andreas. Nett? Hatte ich jetzt fast gedacht, ich hatte es so im Kopf. Egal, da wurde der Name des Vaters genommen. Aber es gibt auch die andere Seite, da gibt es die namenlosen Kinder. Die namenlosen Kinder, die in einer Babyklappe abgegeben werden und man weiß nicht, wo kommen sie her und wie heißen sie. Und ich glaube, Namen sind nicht, wie das Sprichwort durch Goethes Faust sagt, nur Schall und Rauch. Sie begleiten uns durch das ganze Leben. Da ist ein Kind geboren, spätestens am 5. Tag muss es im Standesamt eingetragen werden, gemeldet werden. Und unsere Namen sind nicht wie ein Etikett, das auf uns klebt, sondern sie repräsentieren ein Stück weit unser persönliches Leben und unsere Geschichte. Gerade der Vorname, der Andreas, der Andi, der wird uns im Leben ganz oft begleiten, ganz oft genannt werden und auch manchmal nur der Spitzname, Andi oder wie auch immer. Wir haben in der Familie einen Spitznamen gehabt, man hat sich gefragt, wo kommt der her? Und mein Onkel, der hieß Thomas und der wurde nachher nur noch Ocker genannt. Thomas, Ocker, wie gehört das zusammen? Ganz einfach, unsere Katja, die eine Behinderung hatte, konnte Thomas nicht sagen und das war der Ocker. Und ab diesem Tag hieß Thomas Ocker. Den Bibeltext, den wir heute Morgen durch Martin gelesen bekommen haben, berichtet von einer Namensgebung. Der Prophet Jesaja schreibt einem Kind einen Namen zu, was aber erst 700 Jahre später geboren werden soll, einem Kind, welches die Welt verändern sollte. Heute wird man sagen, Jesaja, du bist ganz schön übergriffig. Warum schreibst du den Eltern vor, wie das Kind heißen soll? Lass das doch die Eltern selbst entscheiden. Dieser Jesaja macht aber noch einen Schritt dazu. In zwei Kapiteln davor, Jesaja 7, Vers 14, berichtet er davon, dass dieses Kind heißen soll, Immanuel, Gott mit uns. Da haben wir eben im Lied auch etwas von gehört. Das ist die eine Seite, dass dieser Prophet diesem zukünftigen König, diesem zukünftigen Kind einen Namen geben wird oder ihm gegeben hat. Und das andere Extrem ist, dass wir heute viele Menschen haben, die versuchen, sich selbst einen Namen zu machen. Sich durch eine außergewöhnliche Tat, durch etwas Besonderes, was sie getan haben, ja, einen großen Namen zu machen. Da gibt es mittlerweile so einen, der will gern den Nobelpreis haben in Frieden, Friedensnobelpreis, der versucht, sich da einen Namen zu machen. Von solchen Menschen lesen wir auch schon in der Bibel. Da heißt es in 1. Mose 11, Vers 4, Turmbau zu Babel, wohlan, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, damit wir uns einen Namen machen, der über die ganze Erde gehen soll. Also da ist nichts Neues. Lasst uns mal in den historischen Hintergrund von diesem Text hineingehen, Jesaja 9 oder ich sage mal auch die Kapitel, die davor passieren. Jesaja wirkt ungefähr 740 bis 690 vor Christus. Es kann auch 739 gewesen sein, also roundabout, ja, um diese Zeit herum. Könige waren in dieser Zeit Uzzia, Jotham, Ahas und Hiskia. Das Land, was ursprünglich einen König hatte unter Salomo, wurde geteilt. Jesaja wirkt im Südreich, im Nordreich wirken die Propheten Hosea und Micha. Und dieses Nordreich geht im Jahr 722 unter, wird von den Assyrern zerstört. Die Bedrohung durch die Assyrer steht sprichwörtlich vor den Türen. Die haben Stellung eingenommen vor den Landesgrenzen. Die haben sich aufgebaut und drohen mit ihrer ganzen Macht. Wir haben ja im Propheten Jona auch einiges davon gehört. Die drohen dem Volk Gottes, dem Südreich an dieser Stelle. Juda ist eingezwängt im Nordosten von den Assyrern und später, von den Babylonern später. Und im Südwesten ist es eingegrenzt durch Ägypten, die Großmacht. Und dann gibt es noch diese Kleinstaatengeranglerei. Das sind die Syrer, das sind die Israeliten im Nordreich. Und da gibt es sogar einen Krieg, 735, der israelisch-syrische Krieg, also 735 vor Christus. Korruption und Götzendienst nahmen Überhand. Da war schwer was los. In den Kapiteln Jesaja 1 bis 3 wird davon gesprochen, wie das Volk sich benimmt, wie es nach und nach von Gott abfällt. Und das ist die Situation, in der dieser Jesaja sein Buch hineinschreibt. Sein eindrücklicher Appell an die Könige seiner Zeit heißt: Macht keine Bündnisse mit den Assyrern oder Ägyptern oder den Syrern. Vertraut auf Gott. Vertraut dem Gott. Das ist sein Wunsch, das ist sein Anspruch an die Könige. Passt auf, da werdet ihr Schaden nehmen. Und dieser Jesaja war, so wie wir es in der Bibel lesen können, ein sehr gebildeter Mann. Es wird teilweise behauptet, er sei ein Priester gewesen, das lässt sich aber nicht hundertprozentig herausfinden, aber er war ein gebildeter Mann. Und dieser gebildete Mann wusste, dass die assyrischen Könige sehr von sich eingenommen waren. Es gibt einen archäologischen Befund oder einen archäologischen, ja, eine Tafel, wo ein assyrischer König sich folgendermaßen nennt: Ich, Assurbanipal, der große König, der König der Gesamtheit, der König von Assyrien, der König der vier Weltgegenden. Dieser Satz zeigt, wie die sich dargestellt haben, wie die aufgetreten sind und wie viele vielleicht Angst auch tatsächlich vor ihnen hatten. Und dieser Befund wurde in diesem Jahr nochmal besonders, ja, deutlich. Heidelberger Forscher haben im Irak gesucht und haben tatsächlich gefunden. Die haben ein Relief entdeckt, 5,5 mal 3 Meter. Und das zeigt nochmal ganz deutlich in diesem Relief, wie diese Könige, die assyrischen Könige, sich überhoben haben, wie sie sich aufgeführt haben, wie sie sich selbst gesehen haben, wie sie das Volk unterdrückt haben. Und vor diesem Hintergrund ist es, glaube ich, verständlich, dass Jesaja dann schreibt: Doch es bleibt nicht dunkel über dem, der von Finsternis bedrängt ist. Jawohl, das Volk war von Finsternis bedrängt, durch außen, aber auch durch innen. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Also diese Perspektive, das, was da los war, das war passend genau an dieser Stelle. Und ich glaube, das ist auch an vielen Stellen passend zu dem, wie wir uns heute in unserer Welt ein Stück weit wahrnehmen. Korruption, Gottesferne etc. pp. Ist gang und gäbe. Und genau in diese Dunkelheit, in diese Bedrängnis hinein schreibt er: Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Jesus Christus, viel mehr als sein Name, von langer Hand hat Gott das Unternehmen Erlöser für die Welt vorbereitet. Ich habe eben schon gelesen, Jesaja 7, Vers 14. Sieh, die unberührte Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den sie Immanuel, Gott mit uns, nennen wird. Zu dieser Vorbereitung des kommenden Erlösers gehört es, dass in Matthäus 1, Vers 23 Maria und Josef aufgefordert werden, diesem Kind, was geboren wird, genau diesen Namen Immanuel, Gott mit uns, Jesus, zu geben. Und unser Prophet Jesaja, das ist im Endeffekt derjenige, der diese Geburtsanzeige über 700 Jahre vor der Geburt schreibt, wo es dann heißt in unserem Text: Uns ist ein Kind gegeben, ein Sohn ist uns geboren, der wird der künftige Herrscher sein und dieser Name gehört zu ihm: Wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedenfest. Das ist mal eine Geburtsanzeige, oder? Das ist das, in den unser Text hineingeschrieben ist. Das ist der Befund, in dem wir uns bewegen. Ich will jetzt ein bisschen in diesen Text einsteigen, mit uns ein paar Dinge bearbeiten. Und damit wir diesen Text verstehen, müssen wir einige Feinheiten verstehen. Wenn die Bibel von Namen Gottes spricht, dann meint sie Gott selbst. Gott ist für uns ja zunächst einmal eine unsichtbare Person. Wir können ihn nicht greifen. Und die Israeliten in der damaligen Zeit, die haben es ja gar nicht gewagt, den Namen Gottes auszusprechen. Er ist für sie ungreifbar, unsichtbar und denkbar. Sie haben kein Verständnis für das, wie Gott ist. Sie können ihn schlecht beschreiben. Sie wissen nicht, wie man sich Gott vorstellt. Und Gott selber muss ihnen sagen, wer er ist. Er tut das, indem er dem Volk einige seiner Namen präsentiert. Er spricht von sich als der Allmächtige, der Ewige, der Retter. Und diese Namen sind sozusagen Selbstoffenbarung Gottes an das Volk, aber auch Selbstoffenbarung an uns heute. In 2. Mose 3 lesen wir diese besondere Begegnung von Mose mit diesem brennenden Dornbusch. Und in diesem brennenden Dornbusch erscheint ihm der Herr. Und Mose fragt Gott, ja, wer bist du denn? Was soll ich denn dem Volk sagen, wer du bist? Was ist dein Name? Und Gott antwortete ihm, was soll ich denn ihnen antworten, sagt der Mose. Und Gott erwiderte, der Ich Bin hat mich zu euch geschickt, der Ich Bin oder der Ich Da Bin. Das ist der Gottesname Yahweh. Ich bin, der Ich Bin, ich bin der Gott, der mit euch ist, der in Gott ist für euch. Da wird etwas deutlich, was der Name Gottes aussagt. Paulus schreibt in Römer 10, Vers 13, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Warum so umständlich? Warum nicht zu sagen, jeder, der den Namen oder jeder Jesus anrufen wird? Warum dieser Umweg über den Namen? Er will nochmal das auf den Punkt bringen. Er will es nochmal viel deutlicher machen. Es geht nicht um irgendeinen Namen, es geht nicht um irgendeinen Herrn, es geht nicht um eine Person, es geht tatsächlich um den Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat, der sich offenbart hat, der uns seinen Namen mitgeteilt hat, dessen Charakter wir durch das Wort Gottes, durch seine Selbstoffenbarung kennenlernen dürfen, von dem wir wissen, dass er gerecht und liebevoll und treu ist. Jesus sagt selbst in Johannes 14, Vers 13, alles, was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun. Also, Wunschautomat, Jesu Namen anbeten, zum Schluss noch den schönen Satz, alles im Namen Jesus und es funktioniert. Nee, so meint Jesus das nicht. Er will sich dann nochmal deutlich machen, er will klar machen, zu wem reden wir denn da eigentlich? Mit wem haben wir es zu tun? Dem Namen Jesus, der den Charakter ausdrückt, ich bete zu dem, der mich mehr lieb hat als irgendjemand sonst auf dieser Welt, der aus Liebe zu mir sein Leben für mich hingegeben hat, zu dem, der gerecht und unbestechlich ist, zu dem, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Wenn wir also unserem Text uns mit dem Namen oder den Namen des Kindes beschäftigen, sind es nicht ein paar nette, fromme Etiketten. Diese Namen drücken aus, was das Kind wirklich ist. Sie bringen sein Innerstes zum Vorschein. Seinen Charakter, seinen Auftrag, seine Berufung. Das als Vorbemerkung. Wenn wir jetzt uns die Namen anschauen, ist es wichtig, das zu verstehen. Es wird durch den Namen Charakter, Wesen, die Besonderheit Gottes ausgedrückt. Und diese Namen, die wir uns gleich anschauen, sprechen davon. Kommen wir ganz kurz zum Text. Ich versuche mich jetzt so ein bisschen beeilen. Wir haben ja gleich noch Abendmahl. Wichtig wäre für mich zunächst einmal, da geht es in unserem Text, da gibt es diesen Begriff geboren. Ein Kind ist uns geboren. Ist geboren, ist ja schon interessant, oder? Das ist ja schon passiert, oder? Das ist schon Realität. Dabei ist diese Zukunft schon Gegenwart. Für uns ist das heute nichts Neues. Wir wissen nach 700 oder nach 2000 Jahren, jawohl, Jesus ist geboren. Aber in diese Situation hinein zu sagen, das Kind ist geboren, das ist schon Realität, das ist für die Juden damals, für die Menschen damals nicht begreiflich. Irgendwann mal wird vielleicht dieser König kommen, irgendwann wird der Messias kommen. Das war ja auch die Hoffnung zu Beginn des Neuen Testaments, dass die Juden auf den kommenden Messias warteten. Aber der Jesaja sagt hier schon, das ist Realität. Das ist Ankündigung und Vollzug in einem Satz. Das Kind ist geboren. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Es ist ja auch ein bisschen paradox. Wie kann man das sagen? Ist geboren, obwohl es noch gar nicht geboren ist. Das Kind ist noch nicht zu sehen, aber wichtig ist, bei Gott ist es schon geboren. Das Kind wurde tatsächlich geboren. Warum nicht einfach sagen, da wird der Messias geboren? Warum Kind? Warum wird diese Besonderheit gelegt? Warum musste dieses Kind geboren werden? Jesaja sagt, es wird ein Kind geboren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn der Messias geboren wird, also hat er eine Mutter, eine menschliche Mutter, er ist Mensch. Und gleichzeitig trägt dieses Kind den Namen Gottes, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, starker Gott. Mensch und Gott, Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Es ist Gott in Person. Er hat Teil an Gottes Wesen, an seinem Sein, an seinem Ich bin, der ich bin. In diesem so scheinbar kleinen, harmlosen, alltäglichen Satz, ein Kind ist uns geboren, steckt die ganze Theologie der Inkarnation drin. Dass wir alles, was wir wissen müssen, in diesem einen Satz drinsteckt, Gott ist durch Jesus Christus Mensch geworden. Es geht darum, dass Gott nicht unsichtbar bleibt, es geht darum, dass Gott sichtbar wird, dass er als Kind Jesu Christi in diese Welt hineingekommen ist, um sich als Gott zur Offenbarung und Erlösung zu ermöglichen. Ein zweiter kurzer Hinweis. Uns, da heißt es, uns ist ein Kind geboren. Denn uns ist ein Kind geboren. Es hätte ja auch ausgereicht, ein Kind ist geboren, oder? Ein Kind ist geboren, Punkt. Da heißt es aber, uns ist ein Kind geboren. Und dieses Wort uns nimmt dich und mich hinein in diese Ankündigung, in diese Geburtsanzeige des Sohnes Gottes, des Erlösers dieser Welt. Gott hat ja einen Plan, als er Jesus auf die Erde brachte. Und dieser Plan hatte mit uns, mit dir, mit mir zu tun. Jesus kam für uns, kam für dich und mich. Das machte Jesaja schon deutlich in 7, Vers 14. Immanuel, Gott ist mit uns. Da kommt in diesem Kind der Gott des Himmel, der Himmel und der Erde kommt zu uns, zu dir und zu mir. Die Engel machen das am Feld von Bethlehem deutlich. Da heißt es, denn euch, uns ist heute der Heiland geboren. Und Johannes 3, Vers 16 und 17 heißt es, denn Gott ist für uns und nicht gegen uns. Römer 8, Vers 32, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Was soll er uns mit ihm nicht alles schenken? Das ist dieses Uns, was uns in diese Geschichte von über 2000 Jahren hineinnimmt, wo wir mittendrin sind, wo wir es erleben und verstehen. Dieser Text hat etwas mit uns, mit dir und mit mir zu tun. Und noch eine Besonderheit. Da wird in diesem Text dreimal von diesem Denn gesprochen. Das Volk sieht auf einmal Licht, das Volk kann auf einmal jubeln. Ja, warum denn? Das erste Denn und die erste Begründung, denn das Joch der Fremdherrschaft wird zerbrochen. Das war für die Israelis, die Juden damals, ja das Schlimmste, dass da von außen Druck ausgeübt wurde auf das Volk Gottes, auf das erlöste Volk Gottes, dass sie unter dieser Knechtschaft leiden müssten. Und Jesaja sagt, denn das Joch der Fremdschaft wird zerbrochen. Der zweite Denn-Aspekt, das Kriegsmaterial inklusive der Uniformen wird vernichtet. Es entsteht Frieden. Denn ein Kind ist uns geboren, das ist das dritte Denn. Und das Kind, was der Welt Sünde trägt, diese Begründung, diese Begründung, warum das Volk Licht sieht, warum sie Freude, was sie jubeln können, wird immer intensiver und es wird hinausgeleuchtet oder ausgeleuchtet, indem zum Schluss dann gesagt wird, das Kind ist uns geboren. Das ist der Ausblick, das ist die Begründung, weswegen das Volk Gottes damals, aber wir heute auch in Jubel und in Freude ausbrechen können. Vor diesem Hintergrund und dem Wissen, dass der assyrische König als Zeichen großer Verehrung Ratgeber, Gott, Vater, Fürst genannt wurde, kommt Jesaja zu der Namensgebung des Kindes. Aus dieser Begrifflichkeit Ratgeber, den der König in Assyrien sich gegeben hat, wird wunderbarer Ratgeber. Der Jesaja tut es jetzt auf die Spitze treiben. Aus Ratgeber wird wunderbarer Ratgeber. Der Ratgeber, welchem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, der braucht keine menschliche Stabstelle, der braucht keine Leute, die ihm zuarbeiten. Der braucht keine Leute, die für teuer Geld für Millionen von Euro bezahlen muss, damit er richtig und weise entscheiden kann. In Jesaja 11, Vers 2 wird das deutlich. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das ist dieser Jesus, dieses Kind, was diesen Namen bekommt, wunderbarer Ratgeber. Der braucht niemand, der kann alles, der hat alles, der weiß alles. Der braucht niemand, der ihm hilft, Rat zu geben. Und zu diesem Ratgeber, zu diesem wundervollen Ratgeber dürfen wir kommen. Aus diesem Gott, so wie die assyrischen Könige sich genannt haben, wird starker Gott. El Gibor, also El heißt Gott, also ist ein Gottesbegriff, Gibor heißt Streiter. Man könnte auch sagen, Gott hält, kraftvoller Gott, mächtiger Gott, oder im Englisch heißt es Mighty God. Der göttliche Streiter an deiner und an meiner Seite. Welcher Feind kann uns was anhaben? Welcher Feind kann dem Volk Gottes etwas anhaben? Hiskia vertraute auf diesen starken Gott und machte keine Bündnisse. Später hat er es doch gemacht. Er hat nicht mehr auf diesen starken Verbündeten, diesen starken Gott vertraut. Andi, Hanne, Thomas, wie auch immer, vertraust du auf diesen starken Gott und machst keine Bündnisse in deinem Leben? Martin hat eben gelesen, Philipper 4, Vers 13, durch den, der mich stark macht. Genau das ist dieser Ausspruch, dieser starke Gott, der für dich und mich kämpft, der an meiner und deiner Seite steht. Aus Vater wird ewiger Vater. Der Messias ist für uns wie ein Vater. Er geht mit uns so behutsam um und so fürsorglich um, wie es ein guter Vater nur tun kann. Er wacht über uns, er beschützt uns, er versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Und er tut das nicht nur hier auf dieser Erde, er verspricht das in alle Ewigkeit zu machen. Da steckt in diesem Wort ewiger Vater drin. Der assyrische König konnte nur für die Zeit, wo er an der Macht war, Gutes tun. Meistens hat er es nicht getan. Aber dieser ewige Vater tut alles von jetzt an bis in alle Ewigkeit und aus der Ewigkeit in die Ewigkeit hinein. Denn er ist ein ewiger Vater, seine Herrschaft wird nie vergehen. Aber das Besondere ist, Jesus ist nicht nur wie ein Vater zu uns, er ist Vater. Jesus nennt seine Kinder, seine Jünger Kinder. Er nennt dich und mich, wir sind seine Kinder. Ihm verdanken wir unser Leben, ihm verdanken wir unsere Wiedergeburt. Und dieses neue Leben ist das Leben in Ewigkeit. Ewiges Leben kann uns Jesus gerade deshalb schenken, weil er selbst der ewige Vater ist. Aus Fürst wird Friedensfürst. Mit diesem Titel ist der Gipfel der Aufzählung erreicht. Jetzt wird das finale Ziel zur Sprache gebracht. Es geht um Frieden. Solange diese Welt besteht, hoffen die Menschen auf Frieden. Wir sehen das momentan in unserer Welt, wo man darum ringt, in der Ukraine und an ganz vielen Stellen Frieden zu erwirtschaften. Und Jesus wird genau dieses Ziel erreichen, weil er der allererste Kaiser und König von allen Kaisern und Königen, von allen Präsidenten und allen Kanzlern wirklich der gerechte Regierende ist. Sein Reich wird ein Friedensreich sein, das alle Völker umschließt. Er ist der Gott des Friedens. Römer 16, Vers 2. Passen diese Namen eigentlich zu dem Kind in der Krippe? Wir gehen ja auf Weihnachten zu. Passen diese Namen zu dem Kind in der Krippe? Dieses kleine, schrumpelige Etwas mit zitternden Händen und Beinen, passen diese Begriffe zu diesem kleinen Kind? Wunderbar. Ja, dieses Kind, so ungewöhnlich oder so gewöhnlich, wie es auch aussieht, es ist ein Wunder. Es ist der eine und einzige Gottessohn. Es gibt nur diesen. Wunderbar. Ratgeber. Wo dieses Kind doch erstmal von allen Seiten Rat braucht. Wie soll es laufen, wie soll es essen, wie soll es trinken und so weiter. Wir kennen das unsere eigenen Wirte heraus. Das Kind, was erstmal Hilfe braucht, wie soll das Ratgeber sein? Ja, dieses Kind wird und ist unser großer Ratgeber. Wenn wir in Not geraten, dürfen wir zu ihm kommen. Kein Mensch und kein Abgott kann uns helfen, aber Jesus weiß immer Rat. Starker Gott, dieses hilflose Baby, ja, wenn der kleine Mensch heranwirkt, wird sich zeigen, dass er voll Macht und Weisheit ist, erfüllt mit dem Geist Gottes. Ewiger Vater? Ein Kind soll ein Vater sein? Ja, so wird es kommen. Nicht Jesus ist auf uns angewiesen, wir sind auf ihn angewiesen. Und er sorgt gut für uns. Er gibt uns ewiges Leben. Friedensfest? Dieses kleine Kind will einmal Frieden schaffen? Ja, warte es nur ab. Sein Friedensreich beginnt in den Herzen und wird einmal die ganze Welt umspannen. Und vor dem Hintergrund, dass wir heute Abend mal feiern wollen, habe ich zum Abschluss noch eine Frage. Passen denn diese Namen zu dem großen Kind am Kreuz? Passen denn diese Namen zu dem großen Kind am Kreuz? Es gab im irdischen Leben von Jesus Situationen, wo diese Namen überhaupt nicht gepasst haben, wo sie eigentlich völlig unpassend waren. Wie bei der Geburt, als er am Kreuz hing. Wo bleibt das Wunder? Wusste sich Jesus kein Rat mehr. Was war aus seiner Macht geworden? Passen die Namen zu dem Kind am Kreuz? Es gibt kein größeres Wunder, als dass der Gekreuzigte der Erlöser ist. Es gibt kein größeres Wunder, als dass der Gekreuzigte der Erlöser ist. Es gibt keinen besseren Rat, keinen besseren Plan im Kampf gegen die Sünde, als dass Jesus sie stellvertretend für uns wegnimmt. Nie war Jesus stärker als dort in seiner scheinbaren Ohnmacht. Jesus trug die Sünde der Welt, was für eine Last, und durch seinen Tod besiegt er den Tod. Nie war er mehr fürsorglicher Vater als dort am Kreuz. Etwas Besseres hätte er niemals für uns tun können. Da hat er unsere tiefste Not, da hat er den Grundstein, unsere tiefste Not beseitigt, da hat er den Grundstein für unsere Befreiung gelegt. Am Kreuz ist er Friedensfürst geworden, er ist der Friedensfürst geworden. Hier hat er uns mit Gott versöhnt. Hier hat er der Erde Frieden gestiftet, die nur er geben kann. Hier hat er der Erde Frieden gestiftet, den nur er geben kann. Diese Namen passen zu dem Kind in der Krippe und zu dem Mann am Kreuz. Amen. Wir wollen beten, wir stehen dazu auf. Ich darf bitten, dass uns jemand im Gebet begleitet. Dass du uns durch den Jesaja hast sagen lassen, wer dein Sohn ist, wer dieser Jesus Christus, das Kind in der Krippe und der Mann vom Kreuz ist, dass er diese Namen Gott mit uns, wunderbarer Held, starker Friedefürst, Ratgeber, dass diese Namen genau auf diesen Mann, auf dieses Kind zutreffen und dass diese Beziehung, diese Bezeichnung, Beziehung schaffen, Gemeinschaft schaffen mit uns, dass wir mit hineingenommen worden sind durch diesen Text in diesen Heilsplan Gottes. Danke dafür, dass wir so jetzt auch gleich als Kinder, die durch den Vater, durch Jesus Christus zu Kindern geworden sind, dass wir gemeinsam Abendmahl feiern dürfen. Danke dafür, dass dein Wort uns immer wieder neu auch zeigt, dass du ein wunderbarer Gott und Vater bist, der immer wieder das Beste mit uns vorhat. Danke dafür. Amen. Ihr habt gehört, wir wollen gleich gemeinsam Abendmahl feiern. Dazu sind alle eingeladen, die genau das erlebt haben, dass dieser Friedefürst in deinem Leben Frieden geschaffen hat durch sich selbst, dass er für dich gestorben ist, dass sein Tod stellvertretend war für dich, für mich, für unsere Schuld und unsere Sünde. Dazu seid ihr dann eingeladen. Es ist nicht Bedingung, dass sie unserer Gemeinde angehören. Es geht darum, diese Beziehung zu diesem Menschen Jesus Christus, Gott mit uns persönlich erlebt zu haben und zu leben. Herzliche Einladung dazu. Wir wollen jetzt ein gemeinsames Lied versuchen zu singen. Das heißt auf Englisch Names, auf Deutsch Namen. Letzten Sonntag haben wir das in Felladillen schon mal gesungen. Wir wollen versuchen, das hinzukriegen. viele kennen es vielleicht in der englischen Version. Und wenn es überhaupt nicht funktioniert, dann könnten wir vielleicht singen, Namen über allen, Namen Jesus. Keinen schöneren auf Erden gibt es. Aber ich glaube, wir schaffen das.